Der Freiheitshandel. Ein Podcast zum gleichnamigen Buch, warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden. Mein Name ist Matthias Döpfner. Ich bin Journalist, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer und Autor dieses Buches.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Herr Merz. Ich begrüße Sie zu unserem Podcast, den ich mittlerweile mit allen Parteivorsitzenden der großen demokratischen Parteien in Deutschland geführt habe. Sie sind der Letzte in der Reihe, aber das Beste immer zum Schluss. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir wollen sprechen über ein Buch, das ich geschrieben habe, in dem es um die Zukunft der Demokratie geht und welche Rolle Handelspolitik dabei spielt. Und mich interessiert natürlich ganz besonders Ihre persönliche Position, die nicht immer die Position der Partei sein muss. Und fangen wir vielleicht mit einer etwas provokativen Frage an. Wir haben drei große Konflikte im Moment auf der Welt. Den Krieg Russlands in der Ukraine, den Angriff der Hamas auf Israel und einen Krieg im Mittleren Osten. Und drittens die drohende Übernahme von Taiwan durch China. Ist es übertrieben zu sagen, dass diese drei Konflikte einen gemeinsamen Nenner haben? Es geht darum, Demokratie zu schwächen. Es geht darum, die größte Demokratie der Welt, die Vereinigten Staaten von Amerika, zu schwächen. Es geht darum, Amerika von Europa zu entfremden. Und der größte Nutznießer dieser Entwicklung, vielleicht der Drahtzieher, sitzt in Peking?
Naja, Herr Döpfner, zunächst einmal vielen Dank für die liebenswürdige Einladung in diesen Podcast. Ich bin der Einladung auch gern gefolgt, gerade weil es um Themen geht, die mich seit langer Zeit sehr interessieren. Ich knüpfe einmal an mit meiner Antwort an eine Aussprache über die Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum Europäischen Rat und zum NATO-Gipfel. Wir haben uns unterhalten und die Diskussion ging um die Frage, was haben eigentlich diese Konflikte, die Sie gerade genannt haben, auch an gemeinsamen Ursachen? Und Sie haben die Länder schon genannt. Ich will sie auch aus meiner Sicht nochmal nennen. Das ist Russland, das ist China, das ist Nordkorea und das ist Iran. Diese vier Länder sind im Grunde genommen jetzt die Achse der autoritären Systeme. Und diese Konflikte, die Sie genannt haben, und es ließen sich ja noch viele weitere regionale Konflikte, etwa auf dem afrikanischen Kontinent, hinzufügen, haben ja etwas gemeinsam, dass nämlich diese vier Länder mehr oder weniger die Protagonisten dieser Konflikte sind. Und dass sie auch im Zusammenhang miteinander stehen. Denn hier geht es in der Tat um die Unterhöhlung, um die Zerstörung auch der demokratischen, freiheitlichen Ordnungen. Sie können es im Grunde genommen auf den einen Satz bringen, um die Zerstörung, die endgültige Zerstörung der Nachkriegsordnung, so wie wir sie nach 1945, aber vor allem nach 1990 entwickelt haben. Und das haben wir unterschätzt. Aber jetzt wird es konkret.
Glauben Sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Taiwan von China übernommen wird, steigt, wenn Putin in der Ukraine zu erfolgreich ist und wenn die Hamas damit durchkommt, zur Belohnung für einen der barbarischsten Angriffe auf Zivilisten in Israel mit weltweiter Solidarität?
Also alle professionellen Beobachter aus den Forschungsinstituten, aber auch aus den Nachrichtendiensten sagen uns, dass China sehr genau beobachtet, was in der Ukraine geschieht. Und zwar nicht nur, was im unmittelbaren Kriegsgeschehen geschieht, sondern auch, wie sich die Verbündeten der Ukraine, wie sich der Westen der Ukraine gegenüber verhält, ob er wirklich hilft, und zwar so hilft, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann, zumindest Teile der territorialen Integrität wiederherstellen kann, oder ob wir irgendwann die Ukraine aufgeben. Und Taiwan, die Ankündigungen der chinesischen Staatsführung bis hin auch zu den letzten beiden großen Parteitagen der Kommunistischen Partei von China, die ja nun ganz im Zeichen von Xi Jinping und seiner Ernennung auch zum lebenslänglichen Staatsoberhaupt der Volksrepublik China stehen, sind so klar und eindeutig, dass China eben militärische Gewalt als Mittel seiner Außenpolitik ins engere Kalkül wiederzieht. Ja, wir müssen damit rechnen. Wie es stattfindet, weiß keiner, ob es eine Blockade sein wird oder ob es ein unmittelbarer militärischer Angriff sein wird. Aber China schließt es eben nicht aus und damit ist die Gefahr real.
Wir sprechen jetzt über Demokratie sehr grundsätzlich und dass sie bedroht ist, ist keine Meinung, sondern das ist eine Tatsache. Freedom House beobachtet die Entwicklung von Freiheit und Unfreiheit in 196 Ländern seit vielen Jahrzehnten und konstatiert seit 17 Jahren eine Freiheitsrezession und Demokratierezession, weil immer mehr Länder von frei zu teilweise frei, von teilweise frei zu unfrei abgestuft werden, weil sie die Kriterien freier Wahlen, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit etc. nicht mehr erfüllen. Das ist also eine objektive Tatsache und subjektiv sehen wir ja nun auch viele zentristische Demokratien von England über Frankreich und anderswo in eher schwacher Verfassung, während Autokraten relativ stringent ihre Ziele erreichen. Meine These ist ja, dass Wirtschaftszusammenhänge und insbesondere Handelspolitik dabei eine große Rolle spielt. Und ich will nur ein Beispiel rausgreifen. Die russische Belieferung mit Gas in Deutschland hat über Jahrzehnte und unter vielen verschiedenen Bundeskanzlern immer nur rund um 30% gependelt, weil man das zwar für einen nennenswerten Beitrag, aber noch nicht für Abhängigkeit hielt. Es ist dann nach dem Atomausstieg Deutschlands in weniger als anderthalb Jahrzehnten zu einer Steigerung von 33% auf 65% des Gases, das in Deutschland von Russland bezogen wird, gekommen und damit zu einer echten Abhängigkeit. Man könnte sogar sagen, dass wir mit dieser Energiepolitik, den Wladimir Putin finanziert und gestärkt haben, mit dem wir nun zu kämpfen haben. Was lernen Sie daraus?
Wir haben ganz offensichtlich in den letzten Jahrzehnten in unserer Außenpolitik eine ganze Reihe von Fehleinschätzungen zur Grundlage unserer auch wirtschaftspolitischen Entscheidungen gemacht, die wir heute anders sehen, die wir heute so nicht wieder treffen würden. Wobei die Entscheidung, aus der Atomenergie auszusteigen 2011, ja nur eine weitere Entscheidung nach vorangegangenen Entscheidungen war. Also der Ausbau von Nord Stream 1 ist massiv betrieben worden unter der Regierung Gerhard Schröder, Joschka Fischer. Durch Nord Stream 2 ist nie ein Kubikmeter Gas geflossen. Ich sage das deswegen so klar und deutlich, weil da uns, der Union, immer einseitig die Schuld zugeordnet wird. Wir seien das ja gewesen.
Ich hätte es gleich gemacht, aber dann können wir
ja, aber trotzdem, ich sage mal, wir sind da auch nicht frei von Fehleinschätzungen gewesen. Allein die Behauptung, dass Nord Stream 2 immer nur ein privatwirtschaftliches Projekt gewesen sei, war nun wirklich abwegig und falsch. Energiepolitik, vor allen Dingen internationale Energiepolitik, ist immer politisch. Ganz gleich, wer die einzelnen Projekte baut.
Warum hat man nicht auf die Amerikaner gehört? Die haben uns immer gewarnt davor.
Weil wir den Amerikanern unterstellt haben, dass sie nur aus eigenen Interessen heraus diese Kritik an uns üben. Und weil, das muss man nun der Vollständigkeit halber auch sagen, Russland über Jahrzehnte ein außerordentlich verlässlicher Handelspartner mit Gas war. Fragen Sie mal diejenigen, die das in den Unternehmen früher zu verantworten hatten, sei es Wintershall, sei es die E.ON und Vorläufergesellschaften, die alle gesagt haben, es gibt keinen verlässlicheren Handelspartner als Russland. Da ist offensichtlich in Russland auch über die Zeit etwas geschehen. Ich glaube nicht an die Theorie, dass Putin von Anfang an diesen Plan gehabt hat, uns über seine Abhängigkeiten oder unsere Abhängigkeiten von ihm in ein solches Dilemma zu stürzen. Ich glaube, dass da im Regime Putin etwas geschehen ist, was wir heute noch nicht vollständig analysieren können.
Ja, und er hat die Möglichkeiten genutzt, die man ihm geboten hat.
Er hat die Möglichkeiten genutzt. So, und jetzt sind wir aber im Juli 2024 und die Frage muss doch lauten, was folgt denn für heute und für die Zukunft daraus? Wir haben uns gegenüber Putin geirrt. Wir haben schwere Fehleinschätzungen zur Grundlage unserer Politik gemacht. Das ist nun passiert, aber das darf sich nicht wiederholen. Wir dürfen in 10 Jahren nicht dasselbe sagen, wie wir heute über die Entscheidung von vor 10 Jahren sagen, dass wir uns nämlich 2014 in Putin geirrt haben. Wir dürfen uns jetzt 2024 nicht nochmal irren. Dann wird der Irrtum viel folgenreicher.
Und was heißt das, Herr Merz, für Sie ganz konkret, wenn Sie Bundeskanzler Deutschlands werden würden?
Lösen Sie es mal von Funktionen oder von Ämtern. Was bedeutet das? So, diese Frage stelle ich mir. Was bedeutet das für uns, für die Bundesrepublik Deutschland? Und was bedeutet das für uns als Mitglied der Europäischen Union und der NATO? Und da stehen wir ja jetzt wirklich vor ganz grundlegenden Weichenstellungen. Das Jahr 2024 wird nicht zuletzt durch die Wahlen in Frankreich, die Wahlen in Großbritannien, die Wahlen in den USA, die volatile Regierung der Bundesrepublik Deutschland ein entscheidendes Jahr werden, ob wir die Kraft besitzen, uns auf die wesentlichen politischen Fragen zu konzentrieren, die wir beantworten müssen. Und dazu gehört vor allem und an allererster Stelle die Frage, sind wir bereit und in der Lage, unsere Freiheit im umfassenden Sinne des Wortes noch zu verteidigen, nach innen wie nach außen? Und wenn wir diesen Willen politisch haben, und ich meine, es ist ein Imperativ, dass wir diesen Willen haben müssen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wer sind unsere Partner auf diesem Weg? Das können wir nicht alleine schaffen, das müssen wir mit anderen zusammen schaffen. Dazu gehören europäische Staaten, leider nicht mehr alle, aber viele. Und da muss dann die deutsche Europapolitik und die deutsche Außenpolitik ansetzen.
Meine These ist ja, dass wenn wir gegenüber Russland, wenn wir gegenüber islamistischen Ölkalifaten und vor allen Dingen, wenn wir gegenüber China mehr Unabhängigkeit gewinnen wollen, können wir das immer nur im Verbund, wir können es nie alleine. Wenn Deutschland nach China geht, wir haben es gerade gesehen, der Bundeskanzler hat zwar kurz vor seiner Reise einen TikTok-Account eingerichtet, aber nach Hause kam er auch nur mit Erleichterung, was Gummibärchenimport betrifft. Auf die Art und Weise erreichen wir nichts. Alleine kriegen wir in Zukunft kaum noch die relevanten Termine. Selbst Europa, glaube ich, ist zu klein. Und ich glaube sogar, selbst Amerika ist zu klein. Wenn Amerika sich alleine und einseitig abkoppelt von China, wird die amerikanische Wirtschaft leiden, aber das Problem wird nicht gelöst. Insofern ist meine Vision eine transatlantische Allianz, die auf Werten basiert, aber vor allen Dingen auf Interessen und die deswegen nicht nur zu einer gemeinsamen Sicherheitspolitik, sondern eben auch zu einer gemeinsamen Handelspolitik führt, weil ich glaube, in diesem Verbund als Beginn einer noch viel größeren Allianz, zu der dann irgendwann auch noch Länder, die heute in diesem BRIC-Block gebunden scheinen, also vor allen Dingen Brasilien und Indien gehören können und andere Demokratien von Kanada, Australien über Japan bis zu vielen asiatischen und afrikanischen Ländern, also wirklich auch die Vermeidung einer bipolaren Ordnung damit eigentlich angestrebt wird. Wenn das die Vision ist, dann müssen wir auf jeden Fall transatlantisch beginnen. Dann muss sozusagen zwischen Amerika und Europa etwas Neues passieren. Und jetzt sagen natürlich alle, ja, aber lieber Herr Döpfner, gucken Sie mal, was in Amerika passiert ist. Nicht erst seit Trump und vor allen Dingen auch noch durch Biden fast verstärkt. Eigentlich mehr Isolationismus. Amerika regelt die Dinge eher alleine. Der Inflation Reduction Act ist ein schlechtes Beispiel dafür, wie man hier eine Möglichkeit zur Allianz verspielt hat und im Grunde auf einen unilateralen Ansatz gesetzt hat. Also mit den Amerikanern geht das gar nicht. Und dann kommt die nächste Stufe des Arguments. Ja, und mit Trump, der wahrscheinlich jetzt auch noch Präsident wird, geht's ja nun erst recht nicht. Der ist ja nur noch America first. Wie gehen Sie damit um?
Ich gehe damit um, indem ich mir die Vorfrage stelle, was ist denn die Voraussetzung dafür, dass die Amerikaner uns ernst nehmen, um es mal vielleicht etwas einfach zu sagen. Und mit uns meine ich nicht nur uns Deutsche, sondern uns Europäer. Henry Kissinger hat ja immer die berühmte Frage gestellt, wen rufe ich eigentlich an? Was ist die Telefonnummer, wenn ich mit Europa telefonieren will? Und diese Telefonnummer, die gibt es jetzt. Und die Telefonnummer ist die von Ursula von der Leyen. Sie hat die große Chance, allerdings auch die große Erwartung, dass diese Europäische Union unter ihrer Führung jetzt wirklich, wie hat das Jean-Claude Juncker mal so schön formuliert, weltpolitikfähig wird. Und zur Weltpolitikfähigkeit der Europäischen Union gehört, dass Deutschland bereit ist, einen mehr als nur seiner Größe und Bedeutung entsprechenden Beitrag zum Erfolg Europas zu leisten. Das sind nicht die ausgetretenen Wege, die wir seit 1992 mit dem Binnenmarkt beschreiten, sondern das ist jetzt eine neue Herausforderung, dass nämlich diese Europäische Union wirklich in der Lage ist, Außen- und Sicherheitspolitik zu machen. Wir können es nicht allein, aber wir können es eben auch auf europäischer Ebene gegenüber den und mit den Amerikanern nicht allein. Und nun machen wir uns bitte keine Illusionen über Amerika. Ich gehe davon aus, Stand heute, es kann sich noch einiges ändern, aber Stand heute gehe ich davon aus, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Er wird diesmal besser vorbereitet sein auf seine Präsidentschaft als vor 8 Jahren. Er wird in seinem Umfeld Leute haben, die möglicherweise noch rigoroser sind als er selbst. Rationaler und rigoroser sind als er selbst. Amerika wird seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellen, was auch nicht illegitim ist. Das heißt aber für uns, auch wir müssen unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Und unsere eigenen Interessen sind vor allen Dingen die Bewahrung unserer Freiheit, die Bewahrung der Sicherheit in Europa und die Bewahrung unseres Wohlstandes. Das können wir nur gemeinsam und in dieser Europäischen Union der 27, leider ohne Großbritannien. In dieser Europäischen Union der 27 gibt es den einen oder anderen, und ich nenne ausdrücklich Ungarn, die diesen Weg nicht mitgehen wollen. Also muss dass Europa der Übrigen in der Lage sein, den Weg zu gehen. Und da müssen wir, kommen wir wieder zurück auf Deutschland, wir müssen hier eine stärkere Rolle spielen in Europa, als wir das bisher getan haben.
Das ist, glaube ich, unbestritten und es wundert die Welt auch, wenn Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas keine Führungsrolle übernehmen will. Das macht uns eher verdächtig als sympathisch. Trotzdem noch einmal zurück zu USA. Man könnte ja auch sagen, egal wer Präsident ist, und ich habe das gerade auf einer großen Konferenz in Skandinavien vom finnischen Präsidenten gehört, der gesagt hat, es mag Länder geben, die sich jetzt festlegen und sagen, wir wollen nur den einen oder den anderen Kandidaten in USA. Wir in Finnland werden mit allen Präsidenten der Vereinigten Staaten versuchen, so gut wie möglich zusammenzuarbeiten. Man könnte ja auch mit diesem Approach sagen, wir müssen vielleicht mehr dafür tun, damit Amerika, egal unter welchem Präsidenten, versteht, dass es auch in seinem Interesse ist, hier mit Europa Positionen gemeinsam zu vertreten, um sie durchzusetzen. Also tun wir genug? Sie als Transatlantiker frage ich ganz direkt, tun wir genug dafür, dass unsere amerikanischen Freunde auch wirklich mit uns zusammenarbeiten wollen?
Ich teile die Analyse und zwar ganz unabhängig davon, wer jetzt Präsident wird oder bleibt in den USA. Der Ton gegen Europa wird sich ändern. Er hat sich ja auch schon geändert. Und der eine wird es etwas freundlicher sagen, der andere wird es etwas unfreundlicher sagen. Ich gebe Ihnen mal eine ganz einfache Zahl. Vom NATO-Budget zahlt Amerika 67% und die Europäer, die gleichzeitig Mitglied der Europäischen Union und der NATO sind, zahlen 23%. Diese Imbalance wird kein amerikanischer Präsident auf Dauer akzeptieren können. In der Demokratischen Partei gibt es sehr viel mehr Streit, als wir ihn hier aus Europa wahrnehmen. Die Republikanische Partei ist sehr viel protektionistischer geworden, als wir sie früher kannten. Amerika hat sich insgesamt verändert. Aber Amerika wird nach wie vor die unverzichtbare Nation bleiben auf der Welt. Jedenfalls, wenn wir unser Freiheitsverständnis mit Amerika versuchen zu teilen und wenn wir auch unsere Interessen richtig definieren, dann bleibt Amerika trotz dieser schwierigen innenpolitischen Umstände ein wichtiger Partner für uns. Aber ich sage noch einmal, auch wir Europäer müssen stärker werden. Wir müssen, so wie es Macron gesagt hat, unsere Souveränität stärken, auch auf Augenhöhe mit Amerika über die Dinge zu sprechen, die uns gemeinsam angehen.
Also wenn wir die Verteidigungspolitik angucken und die NATO ganz konkret, hat Deutschland jahrelang seine vertraglichen Verpflichtungen nicht eingehalten und es war dann ausgerechnet der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz, der gesagt hat, also die 2%, das müssen wir jetzt schon hinkriegen. Eine erstaunliche Wendung der Geschichte. Aber dieser Schritt zumindest ist getan. Meine Frage ist jetzt auf Handelspolitik bezogen, müssen hier ähnliche Schritte erfolgen? Im Moment ist es doch so, dass die Amerikaner zu Recht sagen, naja, ihr in Deutschland, ihr in Europa glaubt, ihr könnt euren dritten Weg mit China fortsetzen. Die deutsche Automobilindustrie stand heute komplett abhängig vom chinesischen Absatzmarkt, deswegen extremer Druck auf die deutsche Bundesregierung, wir dürfen es uns mit den Chinesen nicht verderben und deswegen eher eine Haltung von Appeasement und Opportunismus, wahrscheinlich langfristig sehr zum Nachteil unserer Automobilindustrie, denn es ist ja gar nicht so sehr die Frage, ob wir uns und wie wir uns hier selbstständiger machen wollen, de-risken wollen oder entkoppeln wollen, sondern die entscheidende Frage ist, wann koppelt sich China von der deutschen Autoindustrie ab und die Vorboten gibt es schon. Insofern erwarten die Amerikaner, glaube ich, von uns hier etwas mehr Solidarität und vielleicht auch hier etwas mehr Alignment. Und das liefern wir bisher nicht. Würden Sie das, wenn Sie Regierungsverantwortung hätten, anders machen?
Lassen Sie mich nochmal auf die Analyse zurückkommen. Es gibt vielleicht Dinge, die in der deutschen Politik nur von sozialdemokratischen Bundeskanzlern geleistet werden können. Das eine war die Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Das zweite war die Zeitenwende von Olaf Scholz. Jetzt muss man zu beidem aber ein großes Aber hinzufügen. Die Agenda 2010 ist von den Sozialdemokraten nicht durchgehalten worden und darüber ist Schröder gescheitert. Und die Zeitenwende wird von den Sozialdemokraten ebenfalls nicht durchgehalten. Einmal 100 Milliarden für die Bundeswehr und nicht dauerhaft von Anfang an mehr als 2%, das war nämlich der zweite Teil des Versprechens, von Anfang an nicht eingehalten. Diese sozialdemokratische Bundesregierung schafft es nicht, ihre eigenen Versprechungen einzuhalten. Das werden wir dann tun müssen. Sie sind in der Sache richtig. So was folgt daraus dann im Verhältnis zu den Amerikanern und was folgt daraus in der Handelspolitik? Ich bin immer im ganz tiefen Grund meines Herzens ein überzeugter Marktwirtschaftler und ein überzeugter Freihändler gewesen, um es mal so auszudrücken. Der freie Welthandel hat für viel Wohlstand auf der Welt gesorgt, die Armut zurückgedrängt. Aber möglicherweise sind diese Zeiten jetzt erst einmal vorbei. Auch die multilaterale Ordnung, die durch die großen Institutionen geschaffen worden ist, und Sie haben ja in Ihrem Buch sich ausführlich auch mit der WTO beschäftigt, sind funktionsunfähig. Das kann man sogar bis auf die UNO ausdehnen. Auch die UNO ist nicht mehr so funktionsfähig, wie sie eigentlich mal gedacht war, durch die ständige Blockade einzelner Sicherheitsratsmitglieder. Daraus folgt, dass wir sehr viel stärker die Frage beantworten müssen, was sind eigentlich jetzt unsere eigenen originären Interessen? Und dazu zählt, dass wir eben den Handel nicht mehr als ein Instrument der politischen Beruhigung empfinden oder der Demokratisierung, sondern dass der Handel ganz offensichtlich, der freie Handel auch mit China zum Beispiel, zum Gegenteil dessen geführt hat, was wir eigentlich erwartet haben. Und deswegen wird es jetzt eine Zeit geben, wo ein etwas stärkerer Protektionismus wieder auftaucht. Das wird zu unser aller Schaden sein, was ökonomische Folgen betrifft. Aber das wird möglicherweise für unsere Demokratien, für unsere freiheitlichen Rechtsstaaten eine unverzichtbare Phase sein. Die wird möglicherweise nur einige Jahre, hoffentlich nur einige Jahre dauern. Und dann kommen wir wieder zur Besinnung und kommen doch wieder zurück auf multilaterale Handelspolitik. Aber das wird jetzt erstmal nicht stattfinden. Also müssen wir jetzt unsere Interessen wahrnehmen. Und damit bin ich bei der Außenpolitik. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, unsere Außenwirtschaftspolitik, die darf jetzt nicht mehr naiv sein. Die darf jetzt nicht mehr von irgendwelchen Werten, die keiner einhält, auf dieser Welt geprägt sein. Die muss von Interessen geprägt sein. Wir müssen unsere Interessen jetzt wirklich wahrnehmen und zwar robust wahrnehmen.
Ihr Parteikollege Norbert Röttgen hat ja öffentlich festgestellt, dass es sehr naiv ist, in Europa zu denken, dass Handelspolitik immer noch in einem sozusagen politikfreien Raum passiert und im Grunde diesem alten Milton Friedman-Paradigma folgt, the only purpose of business is business. Und Röttgen hat ganz klar festgestellt, und das ist auch die zentrale These meines Buches, Überzeugung meiner Arbeit, dass im Grunde Handelspolitik immer Interessenspolitik, immer Machtpolitik und damit ganz konkret auch immer Geopolitik ist. Und wenn Sie die Frage dem chinesischen Präsidenten stellen würden, ist Ihre Wirtschaftspolitik, ist Ihre Handelspolitik auch geopolitisch motiviert, dann würde er die Frage gar nicht verstehen, weil er sagen würde, ja natürlich, was denn sonst? Das ist sie in jeder Faser. Und ich glaube, zu dieser realistischen Erkenntnis müssen wir kommen. Und meine These ist ja, nur damit werden wir die Idee von Freihandel wiederbeleben, weil es ist eine Chimäre zu glauben, dass das, was wir im Moment in der WTO machen, Freihandel ist. Die WTO hat in der einseitigen Bevorzugung eines autokratischen Regimes wie China, insbesondere durch die Tatsache, dass China den Status des Entwicklungslandes genießt, obwohl es die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, China jede Menge Ausnahmen und Asymmetrien zugestanden, die zum Wohlstand und Wachstum von China geführt haben. Und diesen Preis haben die Amerikaner und die Europäer bezahlt. Unser Beitrag zum Weltbruttosozialprodukt ist in den letzten 20 Jahren dramatisch zurückgegangen. Das ist also ganz klar, wer hier gewinnt und wer verliert. So können wir nicht weitermachen. Die WTO ist dysfunktional. Deswegen schlage ich ja nun vor, eine neue Allianz, eher minimalistisch organisiert, so wie das alte GATT-Bündnis, zu etablieren und zu sagen, Demokratien, und ich spreche bewusst nicht vom Westen, weil ich den Westen als geografische Kategorie hier ganz falsch finde. Wir brauchen unbedingt auch östliche Partner, südliche Partner, nördliche Partner, Demokratien dieser Welt, die sich hier zusammenschließen, um tariffrei, zollfrei Handel zu treiben und damit einen echten Anreiz zu bieten, auch für andere die Kriterien Rechtsstaat, Menschenrechte und bestimmte minimalistische Klimaziele zu erfüllen. Dieser Ansatz ist sicherlich nicht morgen umzusetzen. Das ist ein Projekt für 25 Jahre. Aber glauben Sie, dass wir tatsächlich fundamental umsteuern müssen, um Freihandel, so wie in Montesquieu und wie in Adam Smith gemeint haben, wieder zu etablieren? Oder würden Sie eher an einer vorsichtigen Reform des bestehenden Systems arbeiten wollen?
Eine vorsichtige Reform des Systems ist es, ich bleibe mal in Ihrem Denkmuster, wahrscheinlich, wenn man das zugrunde legt, was Sie schreiben, zu spät. Das hätten wir vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, vor 15 Jahren einsehen müssen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Diese geografische Abgrenzung des Westens ist auch überholt, aber die normative Abgrenzung des Westens zu anderen Teilen der Welt, die ist aus meiner Sicht aktueller denn je. Ja. Geografisch hat es eine andere Form angenommen, durch die osteuropäischen Staaten. Ich habe sehr gute persönliche Beziehungen zu Donald Tusk und zum Außenminister Sikorski in Polen. Und ich bin immer wieder begeistert in Gesprächen mit beiden über diese Klarheit auf die Dinge und auf die Lage, die vielleicht nur ein Land wie Polen auch aus seiner ganzen Geschichte heraus so entwickeln kann. Und wir sollten mehr auf die Polen hören.
Ich teile das absolut. Ich würde den Polen noch die Balten hinzufügen,
ja,
die einen
ich jetzt
Realismus
auch genau so gesagt.
Zeigen. Ich würde auch noch skandinavische Länder wie Finnland und Schweden, die den NATO-Beitritt als absolut parteiübergreifendes
das
Thema
ganz
umgesetzt haben. Das können unsere Vorbilder und unsere Partner
absolut
sein.
Ich teile das sehr und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass Kaja Kallas jetzt die hohe Repräsentantin für die Außenpolitik wird. Ich bin in den nordischen Staaten, in Schweden und in Finnland gewesen, habe mit beiden Regierungen ausführliche Gespräche geführt. Und ich muss sagen, der Norden und der Osten Europas, insbesondere diese genannten Länder, sind eigentlich in den nächsten Jahren für uns mit die wichtigsten Partner, wenn wir uns auf diesen Weg gehen. Der Weg heißt höhere Verteidigungsfähigkeit. Ich würde das Wort Kriegstüchtigkeit vermeiden, das erschreckt unsere Bevölkerung. Wir müssen uns verteidigen können. Und zweitens eine gemeinsame Wahrnehmung unserer Interessen auch in der Außenwirtschaftspolitik. Und Außenwirtschaftspolitik, das ist vielleicht etwas, was viele nicht wissen, deswegen sollten wir es sagen. Die Außenwirtschaftspolitik ist eben wie die Währungspolitik nicht mehr in der Hand der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sondern ist in der Hand der Europäischen Union. Und da kommt auf diese Europäische Union jetzt eine extrem wichtige Aufgabe zu und die muss sie gemeinsam leisten und lösen. Und wenn andere nicht mitmachen wollen, und ich nenne Ungarn nochmal, dann müssen wir Wege finden, wie wir ohne diese Staaten vorankommen. Aber wir können uns nicht mehr abhängig machen vom Langsamsten in dieser Europäischen Union. Die Zeit ist vorbei.
Herr Merz, bevor wir langsam zum Ende kommen, würde ich doch ganz kurz gerne nochmal auf das Thema Klimapolitik eingehen. Ich muss sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, desto weniger verstehe ich die Naivität und die Prioritätensetzung beim Thema CO2, wenn wir selber versuchen, in Europa und in verbündeten Ländern sozusagen als Klimastreber in Erscheinung zu treten, um vielleicht 7% des globalen CO2-Ausstoßes, den Europa beiträgt, oder 2%, den Deutschland beiträgt, oder vielleicht 2%, der durch globalen Luftverkehr erzeugt wird, zu reduzieren, indem wir den Leuten vorschreiben, weniger mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen. Und gleichzeitig lassen wir es zu, dass China mehr als 32% des weltweiten CO2-Ausstoßes produziert. Und während wir alle sagen, bloß keine Kohlekraft mehr, China die Kohlekraftwerkskapazität massiv erhöht hat und damit alle Einsparungen weltweit durch seinen Zuwachs überkompensiert hat und konterkariert hat. Also ich verstehe gar nicht, wie man so blind sein kann gegenüber dem eigentlichen Verursacher und sich selbst und die eigenen Volkswirtschaften schwächt durch Überreaktionen. Also müssen wir nicht allein schon unter dem Aspekt der Klimapolitik hier Bündnisse schmieden und Allianzen schmieden, die dazu führen, dass der Hauptverursacher an den Verhandlungstisch gebracht wird und eben nicht einfach sagt, nee, für mich gelten die Regeln nicht und ich erfülle die, wenn überhaupt nur ein paar Jahrzehnte später.
Herr Döpfner, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe seit geraumer Zeit das sichere Gefühl, dass wir auch im strategischen Zugang zu diesem Thema einen Fehler machen. Wir führen eine Schadstoffdiskussion. Und eigentlich müssten wir doch eine Rohstoffdiskussion führen. Kohlendioxid, Kohlenstoffe sind Grundstoffe für große Teile unserer Industrie. Das ganze Zeug wird gefährlich, wenn es 10 Kilometer über uns gasförmig in die Atmosphäre entweicht. Wir müssten viel mehr Kapazitäten und Forschungsentwicklung darauf richten, aus Kohlenstoffen Rohstoffe zu machen für unsere Industrie. Und wir müssten den Anspruch an uns selber stellen. Wir haben 1% der Weltbevölkerung, 2% des Problems sind CO2 aus Deutschland. 20% der Lösung zu sein, indem wir aus diesem Thema ein Technologiethema machen und nicht ein Vermeidungsthema.
Innovationen und Unternehmertum
brauchen
wir. Und
das ist genau das,
Konsumverzicht.
So, das ist doch das, was wir machen müssen. Und dahin möchte ich die CDU bringen. Und auf diesem Weg sind wir ein großes Stück vorangekommen.
Das ist eine erfreulich klare Aussage. Danke, Herr Merz. Jetzt die allerletzte Frage. Das ist ja insgesamt schon Demokratieentwicklung, Demokratiekrise, eine im Grunde nicht zum Erfolg führende Handelspolitik. Wandel durch Handel hat stattgefunden, aber andersrum als gedacht, nämlich Autokratien sind noch autokratischer geworden. Die Klimaprobleme lassen sich so nicht lösen. Zentristische Demokratien werden immer wackeliger und instabiler. Das ist eine ziemlich dystopische Perspektive. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese sicherheitspolitischen, wirtschafts- und handelspolitischen Krisen und die Demokratiekrise, die wir am Anfang konstatiert haben, vielleicht doch so etwas sind wie ein heilsamer Weckruf und am Ende das Ganze noch ein gutes Ende nimmt? Also stehen wir eher am Anfang einer neuen Weltordnung, in der die Demokratie eine deutlich geringere Rolle spielen wird, oder stehen wir am Anfang einer Selbsterneuerung der offenen Gesellschaften?
Also wir stehen mittendrin in einem sehr fundamentalen Veränderungsprozess und ich wäre nicht in die Politik zurückgekehrt, wenn ich nicht dem alten Motto von Karl Popper folgen würde: Optimismus ist Pflicht. Ich habe diesen Optimismus, ich glaube, dass das geht, aber es setzt eines voraus. Und das ist das, was ich in Europa und auch in Deutschland in den letzten Jahren so sehr vermisse, nämlich die Bereitschaft zur politischen Führung. Und politische Führung heißt nicht, jedem jeden Tag gefallen zu wollen, sondern ein klares Programm, eine Idee zu haben über die Zukunft unseres eigenen Landes und diese Idee auch mehrheitsfähig zu machen. Nicht nach Umfragen, sondern nach Überzeugungen Politik zu machen. Und das ist mein Grundverständnis.
Maggie Thatcher hat mal gesagt, Leadership is not to be pleased by the moment. Ist Maggie Thatcher ein Vorbild für Sie?
In dieser Hinsicht ja.
Gut. Herr Merz, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war der Freiheitshandel. Warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden.